Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den letzten Teil, Teil Nummer 3 mit Philipp Popp. Viel Spaß!
Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
Wie siehst du das mit dem Remote-Arbeiten? Es gibt ja mittlerweile, ich habe schon Interviews gehabt, wo dann Mitarbeiter, weiß ich nicht, in anderen Ländern eingestellt worden sind, die noch nie in der Zentrale waren, die noch nie ihren Chef kennengelernt haben, die wirklich quasi während Corona aus Spanien, aus Italien, sonst wo arbeiten. Macht ihr das auch? Geht ihr auch den Weg? Oder ist bei euch wirklich noch so das Thema, oder sagst du auch persönlich, hey, die müssen irgendwie in Berlin wohnen, die müssen hier zweimal die Woche reinkommen? Wie seht ihr das so?
Das ist jetzt schwierig, da, weil wir auch gerade da noch im Meinungsfindungsprozess sind. Aber ich glaube prinzipiell, dass es geht, so, dass es funktioniert. Ja. Ich glaube aber, dass es gut organisiert sein muss. Und ich glaube nicht, dass es funktioniert, sagen, ja, wir sparen jetzt irgendwie zwei Büroetagen und machen dafür nichts auf der anderen Seite. Sondern ich glaube, es muss bewusst diese Zusammenhalt gefördert werden, und dann muss auch investiert werden. So, das wird nicht von alleine gehen. Und ich glaube auch, dass es Unterschiede gibt. Ich glaube, dass es für manche Positionen gut funktioniert und in manchen Positionen, aber auch Erfahrungslevels besser und schlechter ist. Und da sind, glaube ich, schon am Ende auch die Führungskräfte gefragt, das zu verstehen, welche Person kommt damit gut klar und welche nicht, und dann auch eine Umgebung zu schaffen und Regeln aufzustellen, die da dem Team auch gerecht wird. Ne? Also auch schon mal dann die Leute an gewissen Tagen ins Büro zu holen, und auch wenn jemand irgendwie, was weiß ich, aus Italien kommt oder Frankreich, bei uns ist es jetzt noch nicht so, aber dann die Leute auch mal ins Büro zu holen. So. Das gehört schon auch dazu, finde ich.
Wie führst du deine Teams persönlich?
Wie führe ich meine Teams persönlich? Also ich habe das Glück, dass ich hauptsächlich mit Kolleginnen zusammenarbeite, die super erfahren sind. Das heißt, ich fühle mich teilweise eher als Moderator. Also fachlich bin ich oftmals, was soll ich mit so einem technisch Verantwortlichen oder so, was soll ich mit dem drüber? Da kann ich Fragen stellen, aber ich kann nur Impulse geben und versuchen, schauen, die Dinge zusammenzuführen. Und so versuche ich eigentlich zu führen. Und ich bin auch für das Thema Customer Success Management bei uns zuständig. Und da habe ich auch mit jüngeren Kolleginnen zu tun. Und ja, auch da eben schauen, wie individuell, ne, der oder die eine braucht mehr Input und ein bisschen engere Führung. Aber in der Regel versuche ich, das so locker wie möglich zu machen, dass die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen und dann auch da die Verantwortung für übernehmen.
Und wenn ich jetzt bei euch durchs Büro laufe und fragen würde, hey, der Philipp, was ist das für einer? Was meinst du, was die Mitarbeiter über dich sagen würden?
Das weiß ich nicht, du. Ja, das kann ich jetzt gar nichts drauf sagen. So, die hören das ja auch nachher, ne? Deswegen da traue ich mich jetzt keine Aussage zu machen.
Machen wir den Live-Versuch dann irgendwann mal, vielleicht in einem persönlichen Interview. Was würdest du sagen, 10 Jahre Selbstständigkeit, was war seit oder in den 10 Jahren die beste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast?
Also ich glaube, es gab nicht die eine beste Entscheidung. Es gab immer für bestimmte Phasen richtige Entscheidungen, genauso viele falsche Entscheidungen, aber richtige Entscheidungen. Ich glaube, so was sich durch alle Phasen durchzieht, war immer Geld auszugeben für sehr gute Mitarbeitende. So, ich glaube, das hat uns unterm Strich oder auch mal Consultants, ne? Also jetzt nicht irgendwie generell Unternehmensberatung, aber so Freelancer, die sich ein Thema angenommen haben und für über mehrere Monate mit uns dran gearbeitet haben, wirklich in die Tiefe rein. Ich glaube, das waren so die für uns die wichtigsten Entscheidungen jeweils.
Wieso? Also warum sagst du gute Mitarbeiter? Was war so der Impact? Also was war wirklich so, hast du da was, wo du sagst, das war's, erinnere ich mich heute noch dran?
Ja, also ich meine, ne, also gute Mitarbeiter, ich würde sagen, alle Mitarbeiter sind gut, aber ich meine, damit meine ich erfahrene Mitarbeiter, also ne, Menschen, die schon woanders irgendwie 5 oder 10 oder 15 Jahre gearbeitet haben und wirklich Erfahrung mit reinbringen. Und da haben wir in fast allen Bereichen Menschen dazugeholt, sei es im Tech-Bereich, sei es im Marketing, im Vertrieb, die wirklich reingekommen sind und Dinge verändert haben und auch Dinge bestätigt haben, wo wir immer unsicher waren, ne? Sollten wir es vielleicht anders machen? Und ja, das ist wirklich, ist eigentlich in fast jedem Bereich ist das so. Und das hat uns wahnsinnig geholfen, einfach, weil wir selber als Gründerteam, ja, wir haben ja keine relevante Berufserfahrung, außer macht fit und vielleicht noch irgendwie hier mal ein Praktikum und da ein paar Monate Recruiting. Jetzt soll niemand Böses sein. Ja, deswegen ist es, wir sind darauf angewiesen. Wir sind auch heute noch darauf angewiesen, dass wir für bestimmte Themen Menschen haben, die einfach fachlich eine Erfahrung mitbringen. Oder auch was Management angeht, was Strukturen angeht, haben wir auch sehr viel von neuen Kollegen oder von externen gelernt.
Okay. Und jetzt natürlich auch die Gegenfrage. Was würdest du sagen, was war die schlechteste Entscheidung in den letzten 10 Jahren und was habt ihr daraus gelernt?
Also wir haben viele nicht so gute Entscheidungen immer wieder getroffen. So, ich könnte jetzt keine einzige nennen, so die sich irgendwie durchgezogen hat, ne, die einen nachhaltigen Impact hatte. Ich kann ein Beispiel sagen von einer, die mir sofort in den Kopf kommt. Das war so, glaube ich, so ein vermutlich ein Klassiker, wo wir irgendwann mal gesagt haben, okay, wir müssen das Produkt irgendwie weiterentwickeln. Und dann war das so eine dumme Top-Down-Entscheidung. Wir wollen irgendwie so noch zusätzliches Modul einführen und haben da einfach die Entscheidung gefällt gegen Widerstand aus den Teams raus. Und das hat uns Ewigkeiten begleitet. Wir haben das sogar kommuniziert an die Kunden. Und dann irgendwann mal kam jemand auf die Idee, ja, lasst uns doch mal versuchen zu verkaufen. Und das ist so kläglich gescheitert, dass wir wirklich im Nachhinein sagen, wir haben so viele Wochen, da gab es wirklich Auseinandersetzungen intern und wir haben geplant und gemacht und das war einfach dumm. So. Aber es hat uns jetzt nicht nachhaltig, es ist jetzt niemand deswegen gegangen, wir haben keine Kunden verloren oder so. Es war einfach...
Was habt ihr mitgenommen aus der Geschichte?
Ja, dass solche Entscheidungen schnell am Markt getestet werden müssen und es schon einfach auch Sinn macht, den Menschen, die da für die einzelnen Themen zuständig sind, zu vertrauen und nicht irgendwie da rein zu pushen.
Okay, und wenn du jetzt mal so überlegst, auch wieder so auf den Zeitraum mal gesehen, was waren so die besten Investitionen im Unternehmen? Also oder in welche Bereiche investiert ihr auch nach wie vor massiv und warum macht ihr das?
Also wir haben viele Jahre lang hauptsächlich in vertriebliche Aktivitäten investiert und ich glaube, das war auch weitestgehend richtig so. Weil eben wir viele Jahre lang war unser Produkt schon, obwohl das jetzt nicht irgendwie, ne, das ist kein Feature-Baukasten, unser Produkt war zu weit für den Markt über viele Jahre und deswegen haben wir das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und dann haben wir vielleicht immer so ein bisschen zu spät da den Schwenk hinbekommen, zu sagen, okay, jetzt ist der Markt mehr da und jetzt hat das Produkt auf einmal auch Konkurrenz, eine andere Relevanz. Und ja, deswegen ist es jetzt so, die letzte Zeit ist schon Fokus auf Produkt und natürlich, ja, so Vertrieb ist entscheidend, aber mehr über herausragende Kundenprojekte, herausragendes Feedback durch die Nutzer, was eben stark mit dem Produkt zusammenhängt. Also für uns ist der Mensch zentral. Wenn viele Menschen unser Produkt nutzen und damit extrem zufrieden sind, sind automatisch die Unternehmen zufrieden und sprechen über uns. So, und das ist jetzt so ein bisschen der Wandel. Am Anfang haben wir gesagt, okay, wir müssen möglichst viele Unternehmen da drauf bringen und haben das eben über Outbound und sonstige vertriebliche Aktivitäten, ich meine jetzt so ein bisschen das bleibt bestehen, aber der Weg, neue Unternehmen zu gewinnen, soll eher über das Produkt im Sinne von erfolgreichen Projekten zu sehr zufriedenen Menschen führen, wo wir einen Impact zeigen können.
Mhm. Wenn du jetzt so sagst, Vertrieb war ja das Hauptthema, was für Marketing-Tools habt ihr genutzt? Also wo konntet ihr am meisten Erfolge auch generieren? Oder gab es auch sowas, habt ihr mal Fernsehwerbung, Radio, was weiß ich nicht? Also wie was würdest du sagen? Oder wirklich Cold-Calling, also Telefon in die Hand und los, so wie ganz am Anfang. Was würdest du sagen, was war so am erfolgreichsten und was nutzt ihr auch mittlerweile?
Ja, also in der ersten Phase war das das Cold-Calling und dann hat sich für uns über Jahre hinweg war das unsere Outbound-Aktivitäten waren erfolgreich. Da haben wir eben viel Content und also wir haben Kampagnen gefahren an die Entscheider und haben uns da eben so durch die Organisation navigiert. Also haben Rückmeldungen auf Kampagnen bekommen, wo wir dann eben die dann in den Funnel reingeworfen haben. Und das ist heute auch noch, läuft auch noch sehr, sehr gut. Dadurch, dass sich der Markt aber verändert hat und viel mehr Budgets da sind und viel mehr Unternehmen auch sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen. Also in der Vergangenheit mussten wir die Leute so ein bisschen drauf hin, mit der Nase drauf hin führen, oder wie man sagt. Und auch die Connection zwischen Gesundheit und Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität, das mussten wir noch ganz, ganz proaktiv gestalten, gerade auf Entscheiderebene. Und mittlerweile ist es schon, hat sich das schon verändert. Und deswegen sind die Inbounds, die wir bekommen, also viele Unternehmen, die sich bei uns melden, die über die Webseite kommen, ist auch ein ganz, ganz entscheidender Kanal für uns. Und was wirklich am besten funktioniert, danach auch von der Conversion, sind Empfehlungen oder Interessen, die durch Kundenpräsentationen oder Success-Stories entsprechend generiert werden.
Und wenn du jetzt mal, wenn man jetzt bei euch mal auf die Seite geht, ihr habt ja wirklich richtig, richtig große Kunden wie die Bahn oder ähnliches und die kennt man in Deutschland, sind welche der größten Unternehmen. Wie kommt man an so eine Kunden? Wie habt ihr das gemacht? Weil stellt man sich das so vor, ja, man ruft jetzt einfach mal bei so einem DAX-Vorstand an und sagt, hey, beim HR-Vorstand und sagt, hey, wir haben hier was Cooles, lass uns mal zusammensetzen. Also kann ich mir mal schlecht vorstellen, weil bei der Größenordnung, okay, ruft da wahrscheinlich nicht nur einer am Tag an oder vielleicht ruft auch gar keiner an, weil alle das denken. Was würdest du sagen? So. Also wie habt ihr das gemacht, so diese großen Namen auch zu gewinnen?
Ja, also wir haben es tatsächlich teilweise so gemacht und es ist ein bisschen so, wie du sagst, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt heute ist, aber es war eine Zeit lang, haben gar nicht so viele gemacht. Also du kannst ja über die Fachbereiche reinkommen und da rufen sehr viele an oder du gehst eben über die Entscheider rein und da sind es mehr geworden natürlich, aber sind nicht ganz so viele Das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise ist es tatsächlich über Kampagnen, dass wir die Menschen bespielt haben mit relevantem Content und dann irgendwann die entsprechenden Phasen, irgendwann dann jemand in einer richtigen Phase war und gesagt, okay, ne, das ist das Thema und das dann entweder selbst drauf reagiert hat oder das dann von oben, also top-down weitergeleitet hat an die Fachabteilung und dann hast du da einen ganz anderen Auftritt, als wenn das von unten reinkommt. Das ist schon so und dann gab es auch ganz aufwendige Ausschreibungsprozesse. Also es gab einen großen Kunden, DAX-Unternehmen, die haben einen riesen Ausschreibungsprozess gemacht, die haben irgendwie 120 Anbieter in ganz Europa eingeladen und da haben wir mitgemacht und auch in so einem Prozess spielt eben die Erfahrung, die wir haben, die Kunden, die wir haben, und natürlich auch mittlerweile eben die Fähigkeit von den Kollegen und Kolleginnen, so einen Prozess gut zu gestalten, zu wissen, woraus danach auch ankommt, spielt eine Rolle. Und auch so haben wir Kunden gewonnen.
Okay, also wirklich alles Mögliche. Trotzdem krass, dass man dann auch so eine Kunden gewinnen kann. Und gerade so bei der Ausschreibung ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Ne? Habt ihr einfach mal gesagt, hey, wir bewerben uns mal und gucken, was passiert oder wirklich auch gezielt dann vorgegangen und am Ende habt ihr auch den Kunden bekommen. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also das ist oft so, dass bei solchen Ausschreibungen Vorgespräche geführt werden. Da wird der Markt sondiert von Mitarbeitenden, meistens aus dem Fachbereich und die versuchen dann zu verstehen, was gibt schon, und dann wird praktisch so der ideale Leistungskatalog erstellt, was für Anforderungen das Unternehmen möchte. Und in der Phase ist natürlich schon viel Möglichkeit, das zu beeinflussen, wenn du gefragt bist. Ne? Es werden natürlich nicht 137 gefragt, aber es werden schon viele drum gebeten, mal die Leistungsbeschreibung zu schicken, mal eine Demo zu machen, und da ist schon ganz entscheidend, ne, da entsprechend auch die Vorteile richtig zu platzieren. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie am Ende die Leistungsbeschreibung aussieht. Und wenn die jetzt sehr weit weg von dem ist, was du anbietest, wird es schwierig. Aber wenn du so wichtige Merkmale deiner Leistung drin siehst, dann ist natürlich in so einem Prozess dann die Entscheidung, ne, gehst du darauf, dass du alle Merkmale auch entwickelst, oder schaffst du es, den Kunden zu überzeugen, dass das vielleicht dann eben B-Prioritäten sind und die vielleicht dann im nächsten Schritt dazu kommen oder auch gar nicht, weil man merkt, dass sie nicht gebraucht werden. Aber das sind die Prozesse auch ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass die Unternehmen, bevor sie eine Ausschreibung machen, dich schon kennen und schon wissen, was ist denn eine gute Lösung am Markt. Und das spielt natürlich eine Rolle. So, keiner geht in eine Ausschreibung rein und malt die irgendwie auf dem weißen Blatt Papier und denkt sich irgendwas aus, sondern das ist alles irgendwie orientiert an unterschiedliche Lösungen, die schon funktionieren.
Okay. Ich würde gern zum Schluss nochmal dich fragen, wie hast du persönlich Vorbilder? Hast du irgendwie Mentoren, und wie reflektierst du dich selber?
Ich hab nicht so ein Vorbild, sondern so, dass daran orientiere ich mich. Ich bin seit ein paar Jahren in einer Unternehmerorganisation, in EO, und da sind ganz viele, was ist nur Unternehmer, und ganz viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen, beruflich, aber auch privat, und da finde ich immer wieder Inspiration und auch für bestimmte Themen Vorbilder. Und da ist auch der Raum, also der explizite Raum zur Reflexion. So, der wird einmal im Monat eben, bist du praktisch gezwungen zu reflektieren. Und sonst, ich mache auch Coaching, und ich bin da schon, bewusst unterwegs und versuche das zu tun, und bin da auch offen für Feedback aus dem Kollegenkreis, oder schaue ich schon, dass ich da nicht irgendwie eine Ego-Tour mache.
Okay. Und letzte Frage, Philipp, an dich. Wenn das jetzt Menschen hören, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen oder ganz am Anfang stehen, was würdest du denen mitgeben auf dem Weg?
Wie gesagt, ich habe es jetzt einmal gemacht, so, ich auch hier kann nur sagen, was bei uns wichtig war. Ich glaube so, ne, eben, du musst kein Steve Jobs sein, um ein Unternehmen zu gründen. Ich glaube, das kann im Ende jeder, und wenn da irgendwelche Eigenschaften fehlen oder Fähigkeiten, dann kann man die über Mitgründer auch dazu holen. Und das Zweite, was jetzt nur für mich prägend war, auch rückblickend, ist dieses nicht gleich aufgeben. So, das ist nicht, auch wenn das teilweise so dargestellt wird, dass die erfolgreichen Unternehmer und das geht immer nur bergauf, so ist es. Also ich kenne niemand, so, bei dem es so ist. Natürlich bei manchen geht es mehr bergauf und bei manchen geht es mehr bergab, aber es ist ein Auf und Ab, und das war mir nicht so bewusst. Ich habe gedacht, es geht nur bergauf. So, sich dessen bewusst zu sein und dann eben nicht gleich aufgeben, wenn es mal nicht so läuft, das ist, glaube ich, also war für uns entscheidend.
Sehr cool. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit im Interview, und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bei euch noch passiert.
Ja, vielen Dank.
Das war der letzte Teil mit Philipp. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und freue mich, wenn du nächste Woche zum nächsten Interviewgast wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.